Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Wir sind in einer Identitätskrise. Das Alte ist weg und das Neue ist noch nicht da. Und das erklärt es für mich auch, dass die Menschen so eine tiefe Sehnsucht nach einfachen Antworten haben, die jeder gerne von uns hätte.
Willkommen bei Fokus. Gast in Fokus ist heute die Autorin und Künstlerin Beate Winkler. Ich habe Beate Winkler in der Sendung Gedanken für den Tag von Ö1 gehört und mir gedacht, diese Frau möchte ich auch gerne für den Fokus gewinnen. Denn Beate Winkler klingt zuversichtlich und mutmachend.
Die Resilienzforschung, die eben versucht zu bestimmen, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die Menschen brauchen, um gut zu überleben, zeigen auch, es gibt Situationen, die sind so furchtbar. Ich glaube, da kann man kaum mehr was Positives drin finden. Aber in den meisten Situationen ist immer ein Geschenk. Und wahrscheinlich werden wir erst in einigen Jahren wissen, was das Geschenk von Corona war. Vielleicht mehr gesellschaftlicher Zusammenhalt, eine größere Entschleunigung, ein größeres Gefühl von Dankbarkeit. Weniger ist mehr.
Sie stammt aus Deutschland, lebt aber seit über 20 Jahren in Wien. Angesichts der Corona-Pandemie und Krise sagt sie, wir haben mehr Möglichkeiten, als wir denken. Was uns aber fehlt, sind positive Zukunftsbilder. Lohnende Zukunftsbilder, die wir erreichen wollen. Sie beschäftigen sich ja jetzt und heute auch mit der Vermittlung des Gestaltens von Veränderungsprozessen. Und wir sind jetzt momentan einem großen Veränderungsprozess unterlegen mit der Corona-Pandemie. Da würfelt uns das Ganze seit einem Jahr ordentlich durcheinander. Es ist alles nicht mehr so, wie es einst war oder wie es vielleicht nie war. Darüber werden wir noch reden.
Ja.
Sie sagen, Frau Winkler, wir haben auch in diesen unsicheren Zeiten mehr Möglichkeiten, als wir denken. Wieso ist das so? Wieso sind Sie dieser Meinung?
Ja, also ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit Veränderungsprozessen. Also einmal im Bereich von Organisation, aber auch von Gesellschaft und auch von persönlichen Veränderungssituationen. Und Sie haben also in der Regel so ein Muster oder einen bestimmten Prozess, der damit beginnt, also zu fragen, um welche Qualität der Veränderung handelt es sich überhaupt, mit der ich jetzt konfrontiert bin. Ist es nur so ein bisschen Veränderung, also so, oder ist es ein ganz tiefgreifender Veränderungsprozess, der quasi mein ganzes Leben erfasst? Und meine These ist eben, dass Corona ein Beschleuniger und ein Sichtbarmacher der viel tiefgreifenderen, also Veränderungsprozesse sind. Also Sie müssen sich nur vorstellen, zum Beispiel wenn in einer Organisation sich alles zu gleicher Zeit verändert, also in einer Fabrik. Also diese Fabrik stellt nicht mehr Masken her, sondern plötzlich Plastikblumen. Und sie stellt ganz andere Mitarbeiter her, weil man also für die Herstellung von Plastikblumen andere Kompetenzen braucht. Und es gibt einen anderen Markt, weil Menschen eben oder andere Menschen Plastikblumen kaufen als die, die Masken tragen. Und es zeigt, also in einer Organisation verändert sich alles zu gleicher Zeit und dann verliert diese Organisation ihre Identität. Das ist der tiefgreifendste denkbare Veränderungsprozess. Und das geschieht nach meiner Einschätzung jetzt. Warum? Wir haben ja nicht nur Corona, sondern wir haben Klimawandel, wir haben Digitalisierung, die alles also erfasst, oder die Digitalisierung. Wir haben Migration, wir haben Integration, wir haben das Wegfallen der gesellschaftlichen Mitte vielfach zu verzeichnen. Wir haben eine Veränderung von Rollen von Männern und Frauen, jetzt also auch nochmal verändert durch Corona und dieses also Homeoffice und. Und die Menschen spüren das.
Also wir sind in einer Identitätskrise.
Wir sind in einer Identitätskrise. Das Alte ist weg und das Neue ist noch nicht da. Und das erklärt es für mich auch, dass die Menschen so eine tiefe Sehnsucht nach einfachen Antworten haben, die jeder gerne von uns hätte. Und man weiß nicht richtig, wie wird es sich entwickeln. Und was uns bei einem solchen Prozess sehr, sehr helfen würde, wenn wir Bilder von einer Zukunft haben, die attraktiver sind als die Abwehr, die mit jeder Veränderung einhergehen. Und diese Bilder haben wir zu wenig, teilweise haben wir sie überhaupt nicht, teilweise sind sie zu wenig bewusst oder nicht bekannt oder erstrecken sich nur auf einen kleinen Bereich. Also die großen gesellschaftlichen Visionen, die haben wir nicht. Wir leben in einer visionslosen Gesellschaft und das ist ein ganz großes Problem, weil die Menschen verunsichert sind, auch immer wieder durch dieses Nicht-Vorhersehbare in der Corona-Krise, nicht? Es sind ja immer wieder neue Entscheidungen und durch diese tiefgreifenden Veränderungsprozesse. Und hier Menschen also Vertrauen zu geben und zu sagen, also wir sind jetzt, und da beginnen die Möglichkeiten, nicht? Wir sind jetzt wie vor einem leeren weißen Papier. Wir sollten nicht die Antworten von gestern downloaden für die Fragen von heute, sondern wir haben die Chance, wirklich neu zu denken. Und was meine ich mit neu zu denken? Dass wir sagen, also uns selber fragen, in welcher Gesellschaft möchten wir leben? In einer, die nur Einzelgruppen bedient und glücklich macht? Oder geht es nicht auch um neue Formen von Miteinander, von Solidarität, ist manchmal ein etwas abgegriffenes Wort, aber darum geht es auch, also um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir wissen, dass wir diese großen Krisen nur gemeinsam bewältigen können. Und wir wissen aber auch, zum Beispiel aus der Glücksforschung, dass mit einer der größten Komponenten, um glücklich zu sein, eine gemeinsame Arbeit, ein gemeinsames Zusammenwirken mit anderen Menschen für etwas ist, was Sinn macht. Und wir sind drittens auch noch effektiver, also auch wirtschaftlich erfolgreicher. Es gibt auch dann diese Studien seit vielen, vielen Jahren, dass die Gesellschaften eigentlich, die wirtschaftlich am erfolgreichsten sind, die unterschiedlichsten Fähigkeiten, Erfahrungen, Kompetenzen, das unterschiedlichste Wissen zusammenbündelt. Und das sollte man auch Menschen vermitteln. Wir haben so viel geschafft. Wir haben den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben den Fall des Eisernen Vorhangs, nicht, geschafft. Wir haben, also Menschen haben neue Perspektiven gewonnen. Uns ist so gemeinsam enorm viel gelungen. Und wir können auch das gut gestalten, wenn wir in eine Diskussion gehen, also nicht irgendwie hadernd in der Ecke sitzen und sagen, also ich kann eh nichts machen, wir können mehr machen, als wir denken, wir haben mehr Möglichkeiten, aber wir müssen darüber reden. Und wir brauchen Politiker, die das aufgreifen und auch wirklich eine streitbare Diskussion auch zum Thema Integration klar sagen. Und da kommt bei mir dann auch die Kunst rein, weil ich sage, die Kunst ist der Ort, der am kreativsten überhaupt ist, in dem Fähigkeiten gelebt werden, wie eben sich schnell immer wieder auf andere Situationen einzulassen, diese neue Situation zu berücksichtigen, sie in meine Gestaltung mit einzubeziehen. Kunst ermöglicht Perspektivenwechsel und ist einfach eine immens wichtige Ressource in Veränderungsprozessen.
Beate Winkler, unser heutiger Fokusgast, sagt, wir befinden uns in einer tiefen Identitätskrise und haben keine positiven Zukunftsbilder. Sie begründet das folgendermaßen: Immer mehr Gruppen bleiben unter sich. Die Toleranz gegenüber der Meinung anderer hat abgenommen. Verschärft wird dies noch durch das Wegbrechen der alten Mitte, die sich als Verlierer der Globalisierung sieht und sich mit Wut gegen die Eliten, das Fremde und auch Europa wendet, sich nicht wahrgenommen fühlt in ihrem Bedürfnis nach Sicherheit. Jeder Veränderungsprozess ist mit Widerstand verbunden, weil Wandlung unserem Sicherheitsbedürfnis widerspricht. Wir leben in einer visionslosen Gesellschaft, sagt Beate Winkler. Wir haben keine Zukunftsbilder mehr. Vielleicht noch einmal ganz kurz zum Stand der Dinge, wie sie momentan da sind. Sie sagen auf der einen Seite, wir sind in einer tiefen Identitätskrise. Aber Sie sagen auch, unsere Seelen kommen mit der Beschleunigung nicht mehr mit.
Ja.
Und viele Menschen haben ein Gefühl von Bedrohung und Ohnmacht. Wieso? Beschleunigung und dieses Ohnmachtsgefühl, woher kommt das und was kann man dagegen tun?
Also das ist natürlich also auch eine ganz große Frage mit der Digitalisierung. Also der frühere Bundeskanzler Schmidt, der sagte, er könnte seine eigene Stromrechnung also nicht mehr also lesen und sie nicht mehr also verstehen. Viele haben Schwierigkeiten am Fahrkartenschalter, die richtige Fahrkarte also zu ziehen. Das sind jetzt nur also kleine Beispiele, wie jemand mit dem Internet umgehen. Also wir wissen ja auch, dass der Betrug, die Kriminalität im Internet enorm zugenommen hat, weil also Menschen manchmal also anfangen hilflos also gegenüberstehen. Unsere Welt ist einfach viel, viel komplizierter also geworden und dieser enorme Druck, dass man sofort auf etwas reagieren muss, nicht? Also Menschen, die eine Frage an einen Anwalt, an den Steuerberater etc. haben. Die erwarten auch dann sofort, dass man aber auch sofort antwortet. Also wir haben eine Kultur auch entwickelt oder eine Haltung, alles ist machbar, alles ist möglich und es muss sofort zur Verfügung stehen. Und da ist natürlich also Corona eine massive Beleidigung auch für uns selber, weil eben nicht mehr alles machbar und nicht mehr alles leistbar und selbstverständlich zur Verfügung steht. Also dieser Druck in der Gesellschaft hat enorm zugenommen.
Wie nehmen wir die Geschwindigkeit daraus?
Also ich meine, wir sind jetzt ja in einem Entzug, um es mal also ein bisschen plakativ zu sagen. Also seit diesen Lockdowns und viele Menschen, mit denen ich rede, auch Jüngere, sehen neben aller Belastung auch viele Vorteile, dass man eben nicht immer mehr dabei sein also muss. Also die Frage der Prioritätensetzung, was ist wirklich wichtig, nicht? Und muss ich in einer solchen Hektik meine To-Do-Listen abarbeiten. Dieser Freiraum, in dem wir jetzt sind, den wir, und das ist das Schwierige, den wir nicht selber gewählt haben, also deswegen ist es auch so eine Zumutung, hat aber auch enorm Positives. Also wir können ganz anders in Kontakt mit uns sein und nicht so fremdbestimmt. Also allein die Haltung, was ich zu sein habe, nicht? Also bei vielen jungen Frauen, sie müssen hoch erfolgreich, also nach den Vorstellungen, ne, hoch erfolgreich im Beruf sein, eine perfekte Hausfrau, perfekte Mutter, perfekte Geliebte, was auch immer nicht. Und das erzeugt einen solchen Druck, dieses Streben nach Perfektion oder dass man vermeintlich perfekt sein muss, dass man dann nur noch hinter sich selbst herhechelt. Und diese Erfahrung, dass weniger mehr ist, glaube ich, das machen jetzt viele Menschen neben, und das möchte ich ausdrücklich betonen, neben allen ganz großen Problemen, ganz großen Bedrohungen, denen viele also auch wirtschaftlich also ausgesetzt sind, die daneben auch existieren.
Sie haben ja gesagt, wir brauchen neue Lösungsansätze im Denken und im Handeln. Und dieses Bild vom leeren Papier, jetzt muss man etwas Neues erfinden. Was könnte das sein oder wie könnten wir vorgehen?
Also ich glaube erstmal, dass man klar machen muss, um welche Qualität des Veränderungsprozesses es sich handelt. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst. Viele denken nach dem Motto, naja, also jetzt jetzt tauchen wir nochmal durch mit Corona und dann wird es so, wie Sie eben schon sagten, wird es so, wie es eigentlich vorher auch niemals war. Aber so wird es nicht. Also dieses Bewusstsein, mit welcher Dimension der Veränderung sind wir also konfrontiert, das ist das Allererste. Das Zweite ist, dass wir auch Politiker haben, die das erklären, und das ist eine genuine Aufgabe von Politik zu erklären, also Politik zu erklären, Gesellschaft zu erklären, dass wir eben in diesem großen Veränderungsprozess sind und dass es darum also geht, also einmal, mit welcher Haltung begegne ich dem? Habe ich jetzt Zuversicht? Also habe ich Vertrauen, dass mir das gelingen kann, oder bin ich in einer fast gelähmten Situation? Also die Frage der Angst taucht da ganz stark auf. Also Angst ist ja ein ganz wichtiges Gefühl in jedem Leben, weil es auch ein Frühwarnsystem ist. Angst macht wach, es macht einen aufmerksam. Aber Angst kann auch paralysieren. Und die Frage ist, ob man Angst hat oder die Angst einen hat. Und wenn ich aber Zuversicht habe und Vertrauen und sage, also wir schaffen das, weil wir haben schon so viel geschaffen. Wir haben die unterschiedlichsten Fähigkeiten entwickelt. Wir haben so viele Ressourcen. Wir haben technische Ressourcen. Wir haben vor allen Dingen menschliche Ressourcen. Wir haben Kreativität, nicht? Dass wir also wirklich gute Aussichten auf Erfolg haben. Das war der Fehler, den nach meines Erachtens also Angela Merkel, die ich sehr schätze, gemacht hat 2015 mit diesem Wort, wir schaffen das. Sie hatte vollkommen recht in der Situation, das zu sagen. Also wir schaffen das. Aber angesichts der Flüchtlinge, genau. Nicht? Zu sagen, wir schaffen das, aber nach relativ kurzer Zeit muss man dann auch sagen, warum wir das schaffen. Also wir schaffen das, weil Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg damals schon mehr als 17 Millionen Menschen aufgenommen hat. Also ich bin ja selber jemand, der aus der DDR, also geflohen ist, zusammen mit meinen Eltern 1958, nicht? Und ich weiß es sehr genau, also was wir erlebt haben. Und diese Aufnahme war auch nicht nur irgendwie heiter und beglückend. Das ist immer schwierig, aber mit Offenheit und wirklichem Angehen der Probleme kann man da enorm viel machen. Und Angela Merkel hat das also gesagt. Also das heißt, übertragen auf heute, zu sagen, also wir können diesen Transformationsprozess also gestalten, weil wir eben also einmal sehr viel Erfahrung haben. Wir haben ein enormes Wissen. Wir haben Vertrauen in diese Veränderungsprozesse. Wir schauen auf die Ressourcen, die wir haben. Und jetzt kommen diese Zukunftsbilder rein. Also wir entwickeln gemeinsam Zukunftsbilder. Wie wollen wir in der Gesellschaft leben? Und wenn wir jetzt nach Amerika schauen, also wo es ja am offensichtlichsten ist, wie diese Gesellschaft gespalten ist. Da geht es gerade darum, diese Polarisierung zu überwinden. Also dieses Freund- und Feinddenken. Wir erleben ja in USA, wie schädlich und belastend diese Polarisierung ist und zerstörerisch. Und das in Europa zu verhindern, sollte uns also wirklich allerdringendstes, also Anliegen sein. Und das heißt also, ein Zukunftsbild von einer Gesellschaft zu haben, in der die unterschiedlichsten Fähigkeiten wirklich gefördert, entwickelt, verfeinert werden und wo die Spaltung nicht so ist, dass die Reichen reicher und die Armen also ärmer werden. Und es macht uns eben auch glücklicher und erfolgreicher. Wir brauchen diese Zukunftsbilder, weil jeder Veränderungsprozess mit Abwehr verbunden ist. Also viele reden über Veränderung, aber fast kaum einer will sie so richtig, weil Veränderung unserem Sicherheitsbedürfnis widerspricht. Also, und das Sicherheitsbedürfnis ist das Bedürfnis, was in den Menschen am tiefsten verankert ist. Und danach kommt das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und wir brauchen dann eben diese attraktiven Bilder, damit unsere Abwehr, also dieses Sicherheitsbedürfnis, nicht, so einen kleinen Sprung macht und man die Energie hat, die man eben für Veränderungen braucht.
Sie sprechen von wir, das heißt, da muss der Großteil der Gesellschaft mitziehen.
Ja, also nicht nur irgendwie eine amorphe Masse von wir. Jedes Leben besteht ja aus Begegnung, nicht? Oder aus drei Komponenten, aus einem Ich, aus einem Du und aus einem Wir. Also dass mein Ich auf der einen Seite also gefördert wird, dass ich es fördere, dass es andere es dabei unterstützen, dass mein Ich sich so entwickeln kann, aber eben auch die Beziehung zu anderen und zu der Gemeinschaft. Also ich alleine kann nur 180 Grad sehen. Nicht? Also ich kann von rechts nach links gucken, aber ich habe keine Augen hinten in meinem Kopf. Aber mit Ihnen zusammen, wenn ich mir vorstelle, Sie sitzen mir jetzt gegenüber, habe ich 360 Grad und wir können viel mehr wahrnehmen. Aber das bedeutet schon auch Gemeinsamkeit. Und Sie brauchen zum Beispiel für erfolgreiche Teams in einer Führung, brauchen Sie ganz unterschiedliche Qualitäten. Also Sie brauchen eine Glühbirne, also einer, der immer Ideen oder eine, die immer Ideen hat, einer, der für die gute Stimmung im Team also sorgt, ein anderer, der sich kümmert, dass alles da ist, also dann Experten, nicht? Und so ergänzen sich die unterschiedlichen Fähigkeiten und das ist eigentlich der gesellschaftliche Reichtum, den wir haben. Dafür muss man aber viel mehr Akteure ins Spiel bringen und eben auch nicht alles so rein ökonomisch also gestalten. Zum Beispiel die Frage der Digitalisierung wirft ja jetzt diese Riesenfragen auf. Also wie gestalten wir gemeinsam Digitalisierung, so dass alles nur noch vermeintlich effizienter wird oder dass die Bedürfnisse von Menschen dabei berücksichtigt werden. Und das ist eine der großen Herausforderungen oder um auf die Zukunftsbilder zu kommen. Also der Klimawandel ist ja, glaube ich, also auch deswegen, neben vielen anderen Faktoren, auch deswegen schwierig zu gestalten, weil mit dieser ganzen Diskussion zu wenig positive Zukunftsbilder vermittelt werden. Es werden Bedrohungsszenarien geschildert, wo ich dann also sage, oh Gott, kann ich da überhaupt noch was machen? Also, und was kann ich machen? Das wird ja ganz furchtbar anstrengend. Aber es sind keine lustvollen, sinnlichen Bilder, die mich in Bewegung setzen können. Und so ist es auch jetzt mit der jetzigen Situation. Ich würde den Politikern raten, vielmehr auch in positiven Bildern zu reden. Ja, wir haben jetzt dieses große Problem und das ist überhaupt nicht einfach, also nicht irgendwie rosa-rot reden, sondern wirklich sagen, was Sache ist. Auch manchmal, dass man es nicht weiß, das gehört auch zur Glaubwürdigkeit. Vieles geschieht eben jetzt also auch im Blindflug, aber in einem eigentlich verantwortungsvoll gestalteten Blindflug, also vor allen Dingen von vielen. Aber wir haben andere Perspektiven. Dass es diesen Impfstoff gibt, also innerhalb so kurzer Zeit, ist ja phänomenal, was alles möglich ist.
Thank you.
Radio Vorarlberg. Fokus.
Ihr Begleiter durch die Corona-Krise.
Wir brauchen unverstellte Sichtweisen auf Lösungsmöglichkeiten, damit wir nicht mit den Antworten von gestern den Fragen von heute und morgen begegnen, sagt die Autorin und Künstlerin Beate Winkler. Für neue Lösungen brauchen wir Freiraum. Den Freiraum, um zu suchen. Einen Freiraum wie vor einem leeren Blatt Papier. Ein leeres Blatt ist ein Symbol für Offenheit und birgt alle Möglichkeiten.
Und dann kommt jetzt also noch eins meiner Lieblingsthemen, der fehlende Umgang mit Gefühlen. Also was mich immer zutiefst verwundert, ist, wie wenig Gefühle in einer wirklich guten Art und Weise angesprochen werden. Also wir wissen aus allen Studien, dass 80% unserer Entscheidungen, die wir treffen, gefühlsmäßig getroffen werden. Und die Rechtfertigung, also eigentlich hinterher rational geliefert wird, aber die Entscheidung erstmal geschieht gefühlsmäßig. Und trotzdem haben wir so wenig Kompetenz, mit Gefühlen umzugehen. Also auch, weil durch Descartes, ich denke, also bin ich, wir eine solche Abspaltung von Verstand und Gefühl vielfach haben. Und wir können zu dem Mond reisen, aber wie wir mit Angst, mit Neid, mit Hass umgehen, wissen wir vielfach. Also nicht. Also diese Leerstelle Gefühl muss man genauso auch versuchen zu füllen. Und da ist unser Bildungssystem ganz entschieden gefragt.
Das interessiert mich dann auch noch, aber ich möchte nochmals zurückkommen auf diese Spaltung der Gesellschaft, die Sie in den USA gesehen haben. Es gibt es im Kleinen ja auch bei uns. Also Sie sind auf der einen Seite die Impfbefürworter, auf der anderen Seite die Impfgegner, die Argumente finden, warum man der Impfung nicht trauen sollte. Auch die Corona-Verleugner, die auf die Demonstrationen gehen, und die Regierung, die uns sagt, was wir zu tun haben. Wie würden Sie mit dem umgehen? Auch natürlich gespeist, jeweils durch Angst und Unsicherheit.
Ja, also das ist für mich ein typisches Beispiel, wie die Entscheidung oder die Einstellung durch Emotionen also geprägt werden. Also häufig haben Menschen ja nur also Wut, und sie suchen dann etwas, wogegen sie Wut haben. Und ganz wichtig ist, diese Wut aufzugreifen, also von der politischen Seite, und zu sagen, ja, also wir sehen, dass viele fühlen sich ohnmächtig, fühlen sich wütend, man kann das verstehen. Also ich spreche jetzt mal aus eigener Erfahrung. Ich war ja über viele Jahre, Jahrzehnte, kann ich sagen, mit diesem Thema Umgang mit Fremdenangst konfrontiert. Fremdenangst gehört zu jedem Menschen. Und es ist eine Frage der persönlichen Kompetenz, ob das Fremde das Faszinierende sein kann oder ob es mich so verunsichert, dass ich nur noch abwehre. Und ich habe ja sehr, sehr viele Diskussionen also auch mitgemacht, war auch nicht immer irgendwie so klug und weise, nicht? Und habe dann also mir alles erstmal angehört und dann weise Worte also gesprochen, sondern ich kochte dann manchmal auch schon richtig hoch, wenn ich also richtig angefeindet wurde oder nach meiner Auffassung die verrücktesten Anfeindungen also zu tragen hatte oder damit konfrontiert war. Was geholfen hat, war, dass ich erstmal das Gefühl des anderen irgendwie aufgegriffen habe und gesagt habe, sie haben dieses Gefühl und das kann ich auch gut nachvollziehen. Diese Gefühle von Ohnmacht, die viele haben, die haben ja gar nichts dann jetzt mit Corona zu tun oder nur oberflächlich, sondern gesellschaftliche Prozesse stehen dahinter, bei denen sich Einzelne einfach ausgegrenzt, nicht wahrgenommen, nicht berücksichtigt fühlen. Und dann kommt eben diese enorme Wut. Aber Wut ist ja auch eine Energie. Und ich kann ja auch aus Wut Mut machen. Einfach indem ich den Buchstaben W umdrehe, schon habe ich das M. Wut ist ja auch eine Energie. die Wut kann ich umformen und sagen, ja, also das ist so und jetzt können wir aber auch etwas dagegen tun. Man versteht dieses Gefühl und sagt ja, aber trotzdem ist es so und so. Also geht in den Austausch. Wir reden viel zu wenig miteinander, also vor allen Dingen mit Menschen, die andere Meinung haben. Ich sage das auch für mich, nicht? Also ich selber bin ja für mich die Person, die am meisten Einfluss auf mich hat. Und ich habe meinen früheren Mitarbeitern, wenn sie meinten, also man sollte doch dieses und jenes tun, häufiger gesagt, fang dort an, wo du den meisten Einfluss hast, also bei dir selber. Und das meine ich nicht als Witz, sondern wirklich als Anregung, dass man mit dem anderen redet und streitet. Also die eigenen Echokammern. Also wir bewegen uns ja fast alle in Blasen, die sich gegenseitig also bestätigen. Das wird auch unterstützt durch das Internet und Google, die uns also immer das anbieten, was uns also bestätigt. Und die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen wird viel zu wenig gefördert.
Ja, momentan auch schwierig.
Ja, nicht? Aber es gibt Möglichkeiten, indem man eben auch auf den anderen zugeht. Der Austausch mit anderen Menschen, die anderer Meinung sind, ist häufig schwierig, aber trotzdem denke ich, gibt es keinen anderen Weg als den Dialog. Also der Dialog zeigt aber auch, was möglich ist. Also ein konkretes Beispiel. Ich bin in dieser Civis Medienstiftung, das ist eine Stiftung, der ORF ist auch dabei, der Öffentlich-Rechtlichen zum Thema, also Integration. Das ist die größte europäische Medienstiftung in diesem Bereich. Also ein Preis, der auch mit durch mich initiiert wurde. Und da bin ich bis heute im Kuratorium. Und wir haben da mal vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt zu dem Thema, wo ist der Bau von Moscheen in Europa akzeptiert worden und was war der Grund? Und er ist in den Städten akzeptiert worden, wo ein richtiger Streitstand fand. Also wo die Menschen eingebunden wurden, wo gestritten wurde und gesagt wurde, also ich habe das Gefühl, ich höre hier keine Kirchenglocken mehr und also der Muezzin, der sowieso nicht also rufen darf, nicht und und. Und das sind ja alles Gefühle, die hochkommen und die soll man äußern dürfen. Und auch um Antworten zu finden. Willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich den Schädel ein, sondern wirklich den anderen zuhören und zu versuchen zu verstehen.
Beate Winkler ist Künstlerin und Autorin. Sie war die erste weibliche Direktorin einer EU-Agentur überhaupt. Es war die jetzige EU-Grundrechtsagentur, die sie aufgebaut und über 9 Jahre geleitet hat. Frau Winkler, diese Grundrechtsagentur, was macht die denn oder was hat sie früher gemacht, was macht sie heute immer noch?
Ja, als ich begonnen habe, und das war 1998, und die Aufgaben der Agentur, und sie ist damals Europäische Beobachtungsstelle von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, hatte es zur Aufgabe, einmal Daten zu sammeln, europaweit. Also das Mandat dieser Agentur erstreckt sich auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und nicht darüber hinaus. Und das war ein ganz wichtiges Signal, um zu zeigen, also das Problem von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit haben wir innerhalb der Europäischen Union selbst. Also normalerweise haben wir immer die anderen das Problem. Und das macht dann bekanntlich das Leben etwas leichter, in Anführungszeichen, also Gesetz. Aber die Europäische Union hat ganz klar gesagt, also wir haben selber das Problem und wir wollen etwas tun. Und deswegen hieß das erste Teil des Mandats Daten sammeln. Denn sie können nicht etwas bekämpfen, wenn sie nicht wissen, wie ist eigentlich die Situation vor Ort. Und der zweite Teil des Mandats war, den Dialog mit den Bürgern zu forcieren, zu ermöglichen durch runde Tische, in denen die unterschiedlichsten Personen und Organisationen zusammenkamen, um nicht nur über die Situation zu reden, sondern was kann man dagegen tun. Und das ist enorm wichtig, dass sich also Einrichtungen wie diese eben nicht nur auf Analyse konzentrieren, sondern was kann man ganz konkret tun. Und als letzter, noch wichtiger, also Schwerpunkt, war die europäischen Institutionen, also das Europäische Parlament, die Kommission, die Mitgliedstaaten zu beraten. Wie haben wir das gemacht? Wir haben einmal Netzwerke aufgebaut, Netzwerke des Wissens in allen europäischen Mitgliedstaaten. Denn also wenn man irgendwie so Big Mother is watching you in Wien sitzt, weiß man ja nicht, also was geschieht jetzt in Luxemburg, sondern das müssen die Menschen vor Ort machen. Und dann haben wir Konsortien gebildet, die aus NGOs, aus Wissenschaftlern und eben auch aus staatlichen, also Einrichtungen, also bestanden. Und wir haben dann nach einiger Zeit also nicht nur Trendanalysen machen, also wie entwickelt es sich, sondern wir konnten dann auch sehr schnell on the spot, wie man so schön sagt, agieren. Also zum Beispiel nach 9/11, also nach dem 11. September 2001 haben wir sofort am nächsten Tag, am nächsten Morgen damit begonnen, ein System zu errichten, was uns ermöglichte, unmittelbar, also innerhalb von 6 Wochen, Trends zu zeigen, was tat sich und was tut sich vor Ort. Also es gab damals einen enormen Anstieg an Gewalt, also europaweit. Und die Agentur wurde dann 2003 erweitert, also der Europäische Rat hat den Beschluss gefasst, den gesamten Grundrechtsbereich der EU, der Europäischen Union, dieser Agentur, nicht, im Sinne von Datenerfassung und Analyse, also anzuvertrauen. Also es war auch ein großes Vertrauen in unsere Arbeit.
Gast in Fokus ist heute die Autorin und Künstlerin Beate Winkler. Im Mittelpunkt ihres Wirkens steht heute die Kunst, die Vermittlung des Gestaltens von Veränderungsprozessen und der Dialog.
Frau Winkler, was würden Sie denn den Menschen angesichts der Corona-Pandemie raten? Was kann denn jeder Einzelne tun? Wir haben jetzt von wir gehört, was wir alle tun könnten. Und Sie haben gesagt, es kann jeder bei sich anfangen. Aber wie?
Das hört sich jetzt vielleicht widersprüchlich an oder ist auch wieder widersprüchlich, aber aus Widersprüchen besteht das Leben, dass man sagt, natürlich, also ich vermisse den Austausch mit meinen Freunden, ich vermisse es, in den Arm genommen zu werden. Also all das, was wir jetzt vermissen, ich vermisse es, ins Konzert gehen zu können und, ne? Dass das wirklich ein Schmerz ist, aber auch etwas, wo ich gute Chancen habe, das wieder zu erleben. Auch zu sagen, ja, das ist jetzt schmerzlich. Zweitens, dass ich schaue, was ist jetzt positiv an dieser Situation? Also, dass ich weniger Verpflichtungen habe, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich versäume etwas, dass ich mir mehr zuhören kann, mehr meinen Familienmitgliedern zuhören kann, dass ich mir auch bewusst bin, noch bewusster werden, was ist für mich also wirklich wichtig im Leben, dass ich aber auch darauf achte, was braucht mein Nachbar jetzt, was brauchen wir jetzt, was das Wichtigste, nicht erst in ein paar Monaten, sondern wo kann ich wirklich etwas ganz konkret tun, das Leben von anderen erträglicher zu machen oder leichter, und auch, was möchte ich mitnehmen als Geschenk aus dieser Zeit? Also was will ich in die Zukunft mitnehmen? Nicht irgendwie ganz schnell vergessen, sondern wirklich eine Ressource. Mein Großvater war ja 8 Jahre im Gulag. Er wurde mit 67 Jahren abgeholt, verurteilt, das haben die Russen später als Fehlurteil, also anerkannt, und kam nach 8 Jahren ungebrochen zurück.
Aus dem Arbeitslager?
Aus dem Arbeitslager mit 75 Jahren. Und er wurde gefragt, wieso konntest du so positiv überleben? Und er sagte, wieso? Ich hatte die besten Gespräche meines Lebens. Und ein anderes Beispiel, ich hatte in der Agentur einen niederländisches Verwaltungsratsmitglied, Ed van Tijn. Ed van Tijn war legendärer Bürgermeister von Amsterdam, niederländischer Innenminister und. Und Ed van Tijn wurde als kleiner, siebenjähriger Junge von seinen Eltern getrennt und von der Resistance versteckt. 19 Mal musste er seinen Platz wechseln. Und er konnte nur überleben, weil er nicht das war, was er war, ein kleiner jüdischer Junge. Also er musste plötzlich so tun, als wäre er kalvinistisch, katholisch, was auch immer. Er durfte nur nicht als kleiner jüdischer Junge auffallen. Er hat überlebt, seine Eltern auch. Also er hat eine unglaubliche Karriere gemacht oder ein ganz außergewöhnliches Leben. Und er sagte mir, mein Trauma, also dieses Verstecktwerden als kleiner Junge und so überlebend, hat mir auch enorm viel geschenkt. Ich konnte mich später als Bürgermeister von Amsterdam sofort in die unterschiedlichsten Gruppen einfühlen, sei es Muslime, Molukker, Surinamesen, weil ich das als Kind gelernt habe. Die Resilienzforschung, die eben versucht zu bestimmen, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die Menschen brauchen, um gut zu überleben, zeigen auch, dass in fast allen Situationen nicht alles, es gibt Situationen, die sind so furchtbar, ich glaube, da kann man kaum mehr was Positives drin finden, aber in den meisten Situationen ist immer ein Geschenk. Und wahrscheinlich werden wir erst in einigen Jahren wissen, was das Geschenk von Corona war. Vielleicht mehr gesellschaftlicher Zusammenhalt, eine größere Entschleunigung, ein größeres Gefühl von Dankbarkeit. Weniger ist mehr. Aber ich bin sicher, es wird einiges sein. Neben allem wirklich bedrohlichen und also auch zerstörerischen.
Wissen Sie schon, was Sie aus Corona mitnehmen?
Eine noch größere Verbundenheit mit meinen Freunden. Also ihnen mehr Zeit widmen. Also ich schaue jetzt genauer hin, was der eine oder andere braucht und das, wie diese Zeit des Nachdenkens auch wirklich nutzen, um einen guten Grundstein dann für die Zukunft zu legen. Also ganz konkret Freunde, die auch in so Umbruchssituationen sind, mir die Zeit zu nehmen und zu sagen, ja, also okay, dann lass uns mal vielleicht gemeinsam darüber nachdenken. Nicht? Ich bin so jetzt, wenn du magst, deine Sparringspartnerin und wo zieht es dich hin? Wohin möchtest du? Und das sind so Dinge, zu denen man sich wenig Zeit nimmt, wenn man in einem enormen Druck ist. Ich bin auch gnädiger mit mir, also ich jage mich selber nicht mehr so durch die Gegend, wie ich das gerne tue. Ja, und was ich also auch ganz witzig finde, ich koche für mich anders. Das war früher viel eher so schnell, schnell und also ich gehe liebevoller mit mir um. Ich befreunde mich noch ein Stück weit mehr mit mir selbst.
Sie haben auch geschrieben, was wir jetzt brauchen oder was angesagt wäre, das ist eine Helikopterperspektive einzunehmen. Das gefällt mir als Bild eigentlich ganz gut, weil es heißt, dass ich ein bisschen das Geschehen von oben anschaue und vielleicht mit etwas mehr Gelassenheit.
Genau. Der enorme Vorteil am Älterwerden ist und ist auch eine der Gründe, warum ältere Menschen mit dieser Corona-Krise besser umgehen können als Jüngere. Wir haben in der Regel eine andere Distanz. Ich bin durch so viele Krisen in meinem Leben gegangen, geschleudert, flaniert. Manchmal habe ich die Intrigen, von denen ich umgeben war, gar nicht gesehen. Was auch immer. Aber ich habe einfach sehr viel erfahren und erlebt und mich auch auf Sachen eingelassen. Und ich habe immer wieder dann, nicht nur ich, sondern wir alle dann immer wieder erleben können, welche erstaunlichen Wendungen das Leben macht, dass sich dann plötzlich vermeintliche große Probleme oder Nachteile als Glücksfälle entpuppen. Also es gibt ja so dramatische Beispiele, jemand versäumt, das Flugzeug ist also fix und fertig und das Flugzeug, in dem er eigentlich so fliegen wollte, stürzt ab. Das ist so, also sicherlich eine der dramatischsten Fälle. Aber es gibt da große und kleine Beispiele und wir alle haben das schon erlebt. Und wenn man jung ist, ist es ähnlich so wie bei der ersten Liebe. Man meint, die Welt geht unter. Aber wenn man schon einiges an Lieben erlebt hat, dann weiß man, die Welt geht nicht unter. Und man lebt nicht nur reicher, sondern auch mit einem erweiterten Blick und einer erweiterten Perspektive. Diese Gelassenheit, die ist ein wunderbares Geschenk.
Wie kommen wir gut in die Zukunft? Indem wir breit über alle Gesellschaftsschichten und mit vielen Organisationen zusammenarbeiten, sagt Beate Winkler. Und sie bricht eine Lanze für die Bürgerbeteiligung.
Wir haben eben in vielen Bereichen einfach noch kein Wissen. Und das ist auch etwas, mit dem wir als Menschen seit Jahrtausenden konfrontiert sind. Also es ist auch dieser Kontrollwahn, den wir partiell haben, dass wir meinen, wir könnten alles kontrollieren, wir können eben nur beschränkt kontrollieren. Und das muss man auch sagen können. Und bezogen jetzt also auf Österreich, also ich lebe seit 22 Jahren in Wien, in Österreich, und ich habe mich klar also auch für dieses Land also entschieden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt hier also Deutschland immer irgendwie besser ist, nicht? Aber manchmal sind die Handlungsweisen in anderen Ländern einfach effektiver oder setzen stärker bei den Bedürfnissen von Menschen an. Und da brauchen wir sicherlich also auch so Erkenntnistransfer.
Sie haben auch etwas angesprochen, Beteiligung der Bevölkerung, beziehungsweise man sollte auch, wenn man von Politiker und Politikerinnen spricht, an die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen denken.
Ja.
Weil die näher bei den Menschen sind?
Also wenn sie Veränderungen, auch vor allen Dingen bei Einstellungen, bewirken wollen, dann gibt es also unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn also Politik eine ganz klare Haltung hat, dann hat das eine Wirkung. Das wissen wir aus der gesamten Antisemitismusforschung. Der Antisemitismus geht dann hoch, wenn kein gesellschaftlicher Konsens mehr da ist. Aber wenn die Politik sagt, wird nicht akzeptiert, dann geht er wieder also runter. Und Medien haben einen enormen Einfluss, nicht? Und eben auch Bürgermeister, weil also erstmal die Bürgermeister am nächsten bei der Bevölkerung sind und
Bürgermeisterinnen.
Bürgermeisterinnen vor allen Dingen, nicht? Also Frauen haben in der Regel immer einen systemischeren Blick. Frauen denken und ticken anders, bekanntlich als Männer. Sie schauen viel mehr auf das gesamte System, eben also nicht nur 1, 2, 3 auf 3 Sachen, sondern das gesamte System. Und ein Bürgermeister, ein guter Bürgermeister, schaut eben, was braucht die Gesundheit, was braucht die Wirtschaft, was braucht die Bildung und ist viel, viel eher in der Lage, darauf schnell und effektiv zu reagieren. Und das ist das Wunderbare an der Kommunalpolitik. Politik ist dort am unmittelbarsten und am schnellsten zu spüren. Und ich bin froh und dankbar, dass ich in Wien lebe. Aber auch Vorarlberg. Vorarlberg hat eine ganz wunderbare Tradition, die europäisch Furore gemacht hat, und zwar durch den Manfred Hellriegel.
Die Bürgerbeteiligung.
Und das Büro der für Zukunftsfragen. Ich glaube, mittlerweile vor 30 Jahren, nicht, wurde dieses Büro gegründet, und sie haben Bürgerbeteiligung, die Bürgerräte entwickelt, was also mittlerweile europaweit und nicht nur europaweit angewandt wird, mitentscheidend dazu beigetragen hat, dass in Irland beispielsweise so die Blasphemie abgeschafft wurde und die homosexuelle Ehe akzeptiert wurde. All dies ist in Vorarlberg, diesem wunderbaren Land, mit den Füßen auf dem Boden und dem Kopf in den Sternen entstanden.
Ja, das ist jetzt sehr viel Lob. Vielen herzlichen Dank. Ganz zum Schluss noch einmal, wäre es nett, eine kurze Zusammenfassung, Frau Winkler. Zuversicht ist also wichtig.
Ich glaube, wir haben genug Gründe und Anlass, in uns zu vertrauen, dass wir gemeinsam Zukunft so gestalten können, dass sowohl die Chancen und die Möglichkeiten des Einzelnen, auch die der Gesellschaft in Einklang sind, in Balance sind und dass wir heiter, gelassen und kreativ auch unser Leben meistern können. Nicht nur allein, sondern auch mit anderen.
Als Gesellschaft?
Ja.
Dann bedanke ich mich für dieses interessante Gespräch bei Ihnen, Frau Winkler. Recht herzlichen Dank und liebe Grüße nach Wien.
Ganz herzlichen Dank Ihnen für das Interesse. Die Zeit war mir ein Vergnügen.
Das war der heutige Fokus. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Ich hoffe, meine heutige Sendung konnte dazu beitragen. Auf Wiederhören.